Am Ende des Johannesevangeliums scheint zunächst alles gesagt zu sein, Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden. Doch gerade dann öffnet sich ein weiter Horizont. Die Schriften des Apostels Johannes, Evangelium, Briefe und Offenbarung zeichnen eine Linie von der persönlichen Begegnung mit Christus bis hin zur ewigen Stadt Gottes. In dieser großen Geschichte stellt sich die Frage, wo unser eigenes Leben seinen Platz findet und wie die unsichtbare Realität von Auferstehung und gegenseitigem Innewohnen ganz praktisch erfahrbar wird. Gott in Christus, das Wunder der Menschwerdung. Das Johannesevangelium öffnet den Blick für das Geheimnis, dass der ewige Gott in einem wirklichen Menschen sichtbar wird. Gleich zu Beginn heißt es von Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Kein Scheinmensch, kein überirdisches Phantom, sondern Fleisch, verletzlich, begrenzt, erfahrbar. In seinem Hunger, in seiner Müdigkeit, in seinen Tränen begegnet uns ein Mensch wie wir. Und doch schimmern in demselben Gesicht die Züge des unsichtbaren Gottes auf. Wer seine Worte hört, wer seine Werke betrachtet, spürt, hier redet und handelt nicht nur ein weiser Lehrer, sondern das Leben des Vaters selbst wird in einem Menschen offenbar. Jesus zeigt nicht einfach, wie ein besonders frommer Mensch lebt, in ihm tritt Gott selbst in die Geschichte ein, ohne die Menschlichkeit zu übergehen oder zu überfahren. Der kleine Mensch namens Jesus ist das Vermengtsein des eigentlichen Gottes mit dem Menschen, er ist die Einheit Gottes mit dem Menschen. In ihm und durch ihn ist Gott eins mit dem Menschen. In diesem kleinen Menschen namens Jesus sehen wir Gott und wir sehen den Menschen. In Matthäus 1,23 wird Jesus Immanuel genannt, was Gott mit uns oder Gott mit dem Menschen bedeutet. Durch seine Menschwerdung hat Gott sich selbst mit dem Menschen vermengt. Das ist mehr als Nähe von außen. In der Menschwerdung verbindet Gott sich unauflöslich mit dem Menschen. Schon 1. Mose deutet an, dass der Mensch als Ebenbild und gegenüber Gottes geschaffen ist, im Sohn wird dieses Gegenüber nun zur Einheit. Darum kann ein Evangelist rückblickend sagen, jeder, der bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Gott kommt nicht lediglich als Beobachter oder Gast, sondern als Immanuel, Gott mit uns, um Gemeinschaft zu stiften, in der er und der Mensch einander wirklich angehören. Wer auf Jesus schaut, muss Gott nicht mehr fern im Himmel suchen, in diesem einen Menschen wird sichtbar, wie Gott denkt, liebt, handelt und leidet. Darin liegt eine stille Ermutigung, unser Leben ist nicht zu klein, als dass Gott sich darin niederlassen könnte. Wenn er sich in der Menschwerdung so tief mit dem Menschsein verbunden hat, kann er auch unser begrenztes, gebrochenes Dasein tragen, durchdringen und zu einem Ort seiner Gegenwart machen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jeder, der bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Die Menschwerdung Christi befreit aus dem Gefühl, Gott müsse in einer anderen, höheren Sphäre gesucht werden. Indem Gott in Jesus ein menschliches Leben führt, erhebt er das Menschsein, statt es zu umgehen. Die praktische Folge ist eine neue Sicht auf den Alltag, Beziehungen, Arbeit, Körperlichkeit und Schwäche sind nicht Randbereiche neben dem eigentlichen Geistlichen, sondern Orte, an denen der Immanuel gegenwärtig sein will. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, öffnet seine konkrete Lebenswirklichkeit für diese Gegenwart. Daraus wächst Vertrauen, das eigene Leben muss weder idealisiert noch versteckt werden, der Gott, der in einem kleinen Menschen sichtbar wurde, scheut auch die unscheinbaren, widersprüchlichen und müden Zonen unseres Daseins nicht, sondern nimmt sie in seinen Weg mit hinein. Leben inmitten des Todes, die Macht der Auferstehung. Im Johannesevangelium nimmt die Leidensgeschichte Jesu eine eigene Gestalt an. Verrat, Verhöre, Urteil und Kreuz sind nicht nur eine Aneinanderreihung tragischer Ereignisse, sondern die Bühne, auf der sich ein tieferes Geschehen vollzieht, das Leben Gottes betritt bewusst das Reich des Todes. Jesus wird nicht von Mächten überwältigt, die stärker wären als er geht einen Weg, den er vom Vater her kennt und bejaht. Wenn er sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst, dann wird sichtbar, dass er selbst in der Auslieferung an die Henker der Handelnde bleibt. Die äußere Ohnmacht verdeckt eine innere Vollmacht, das Leben, das nicht unterbrochen werden kann, auch wenn es sich in die Hände des Todes begibt. In diesen beiden Kapiteln sehen wir ein Bild davon, wie der Herr verhaftet, vor Gericht gestellt, zum Tod verurteilt und am Kreuz gekreuzigt wurde. Wir müssen jedoch erkennen, dass dieses Bild eine Offenbarung des Lebens ist, das durch den Tod hindurch offenbar wird. Im ersten Teil dieses Evangeliums wird Gott im Menschen offenbart, im zweiten Teil wird das Leben im Tod offenbart. Das Bild, das Jesus von sich zeichnet, ist das des Weizenkorns, das in die Erde fällt und stirbt, um vielfache Frucht hervorzubringen. So wird sein Sterben zum Durchgang, nicht zum Endpunkt. Im Tod begegnet das göttliche Leben dem letzten Feind und entwaffnet ihn. Darum kann er von sich sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auferstehung ist dabei nicht nur ein Ereignis nach dem Ende der Zeit, sondern eine Gegenwart, der Auferstandene trägt diese Qualität des Lebens schon jetzt in die Geschichte hinein. Wer im Glauben mit ihm verbunden ist, steht inmitten von Zerbruch, Verlust und Sterben nicht am Rand des Sinnlosen, sondern an einem Ort, an dem Gottes Leben mitten im Dunkel zu keimen beginnt. Das nimmt den Schmerz nicht weg, aber es verankert ihn in einer größeren Wirklichkeit. Der Tod verliert den Anspruch, das letzte Wort über eine Biografie zu sprechen, weil Gottes Antwort bereits in Christus gegeben ist. Aus dieser Perspektive verändert sich, wie Leid und Begrenzung wahrgenommen werden. Wo menschlich alles nach Abbruch aussieht, arbeitet Gott in der verborgenen Tiefe seines Lebens. Die Erfahrung des in die Erde Fallens bleibt schwer und kostet Tränen, aber sie ist nicht vergeblich. So wie im Evangelium gerade am Kreuz die Herrlichkeit des Sohnes aufscheint, können auch heute Situationen, die äußerlich wie Niederlagen wirken, zu Orten werden, an denen die Macht der Auferstehung sichtbar wird. Das Johannesevangelium lädt dazu ein, nicht zuerst auf die Gestalt des Todes, sondern auf den Blick Jesu inmitten dieser Gestalt zu achten. Aus dieser Ausrichtung wächst leise, aber beständig eine Hoffnung, die trägt, wenn vieles andere zerbricht. Die Macht der Auferstehung wird erfahrbar, wo das eigene Leben nicht gegen jeden Preis vor dem Sterben bewahrt, sondern Gott anvertraut wird, in kleinen und großen Hinsichten. Das kann bedeuten, ein altes Bild von sich selbst loszulassen, eine Beziehung nicht um jeden Preis kontrollieren zu wollen oder eine schmerzhafte Grenze anzuerkennen, ohne darin den Verlust der eigenen Würde zu sehen. Im Licht des auferstandenen Christus sind solche Sterbensmomente nicht bloßes Versagen, sondern Räume, in denen Gottes Leben neue Wege findet. Die Verheißung, dass der Glaubende leben wird, auch wenn er stirbt, schenkt die Freiheit, den eigenen Weg nicht mehr allein nach dem Maß äußerer Stärke zu beurteilen. Sie öffnet, leise und beständig, den Mut, Gott auch dort zu trauen, wo die Formen des Lebens zerbrechen, weil der, der die Auferstehung und das Leben ist, diesen Weg schon vorangegangen ist und ihn von innen her kennt. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen, diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Gegenseitiges Innewohnen und Gottesbau, unsere Berufung in Christus. Mit der Auferstehung Christi beginnt im Johannesevangelium eine neue Dichte der Gegenwart Gottes. Der auferstandene Herr tritt in die Mitte der Jünger, spricht den Frieden aus und haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist. Damit verschiebt sich der Ort der Gottesbegegnung. Nicht mehr nur vor ihm, neben ihm oder hinter ihm, sondern in ihm und er in ihnen. Die göttliche Dreieinigkeit entfaltet sich hier als liebende Zuwendung, der Vater als Quelle, der Sohn als Ausdruck, der Geist als das Hineinkommen Gottes in den Menschen. Das Leben Gottes bleibt nicht an einem heilsgeschichtlichen Punkt stehen, sondern wird als innewohnende Gegenwart geschenkt. Was am Leib Jesu sichtbar war, beginnt als inneres Leben in den Seinen zu pulsieren. Nach seiner Auferstehung kam der Herr in seine Jünger hinein, hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? Der Geist ist einfach Gott, der den Menschen erreicht. Gott, der Vater, ist die Quelle, Gott, der Sohn, ist der Ausdruck und Gott, der Geist, ist Gottes Hineinkommen in den Menschen. Der Geist als Gott, der in uns hineinkommt, ist zu unserem Genuss. Die Johannesbriefe greifen dieses Geheimnis auf und sprechen vom Bleiben, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Das Bild ist nicht statisch, sondern lebendig, wie eine Wohnung, die bewohnt wird, wie ein Strom, der durch ein Bett fließt. Die Salbung des Geistes, von der derselbe Brief spricht, ist das stille Wirken, durch das Gott sich im Inneren bemerkbar macht, korrigiert, tröstet und erhält. Zugleich gewinnt dieses innere Bleiben eine sichtbare Gestalt. Die Offenbarung zeigt die Gemeinden als Leuchter, den Tempel und schließlich die Stadt, das neue Jerusalem, in dem Gott und das Lamm sein Volk in ewiger Nähe umgeben. In dieser Stadt heißt es, den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Ein Mensch, der im Bleiben gereift ist, wird zu etwas Tragendem, Verlässlichem in der Gegenwart Gottes. Wer so auf Gottes Weg mit den Seinen schaut, entdeckt einen weiten Bogen, vom Kommen des Geistes in das Herz des Einzelnen bis zur vollendeten Stadt, in der Gott alles in allem ist. Persönliches Erleben und göttlicher Bau sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Wirklichkeit. Das leise Wirken des Geistes im Verborgenen, das Ringen um Vertrauen, das Wachsen im Gehorsam, all dies hat Anteil an einem Bau, der weit über die eigene Lebensspanne hinausreicht. In der Sprache des Johannesevangeliums gesagt, die Reben, die am Weinstock bleiben und Frucht bringen, sind zugleich lebendige Steine in einem Tempel, der schließlich zur Stadt wird. So erhält das oft unspektakuläre Bleiben im Alltag ein überraschend großes Gewicht vor Gott. Das gegenseitige Innewohnen von Gott und den Glaubenden lädt zu einer gelassenen Tiefe ein. Im Vertrauen darauf, dass der Geist tatsächlich innewohnend, installiert, automatisch und innerlich wirkend in uns ist, muss das Christenleben nicht aus einer Folge äußerer Leistungen bestehen. Das Bleiben in Christus nimmt Gestalt an im beständigen Ausrichten auf seine Gegenwart, im Wiederaufnehmen der Gemeinschaft nach Zerstreuung und im Vertrauen, dass Gott in den verborgenen Schichten des Herzens arbeitet. Zugleich weitet der Blick auf Gottes Bau den Horizont, die eigene Geschichte steht nicht isoliert, sondern ist eingefügt in Gottes großes Ziel, sich ein Haus und eine Stadt zu schaffen. Diese Perspektive kann entlasten und ermutigen, kein treuer Schritt im Verborgenen, kein leiser Akt der Hingabe ist verloren, alles wird von dem getragen, der sich entschlossen hat, in seinem Volk Wohnung zu machen und dieses Wohnen bis in das neue Jerusalem hinein zu vollenden. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Herr Jesus Christus, du bist Gott, der in einem Menschen sichtbar wurde, das Leben, das den Tod durchschritten und überwunden hat, und die Auferstehung, die im Heiligen Geist in uns wohnt. Danke, dass du die Entfernung zu Gott aufgehoben und uns in die Gemeinschaft mit dem Vater hineingetragen hast. Stärke in uns den Glauben, der sich auf deine unsichtbare Gegenwart verlässt, und erfülle unser Inneres neu mit der Gewissheit, dass dein Auferstehungsleben stärker ist als jede Finsternis und jede Grenze, die wir erleben. Lass unser Herz ein Ort sein, an dem du gerne wohnst, und forme aus unserem Leben einen lebendigen Stein in deinem Bau, durch den deine Nähe für andere erfahrbar wird. Schreibe deinen Namen tief in unser Herz, damit wir in Freude, Hingabe und Treue deinen Weg bis zur Vollendung mit dir gehen. Amen.